Zur Einführung in den Wortdienst unseres Bruders Karl Heinemann lese ich aus Epheser 5, die Verse 17 bis 21. Epheser 5, 17 bis 21. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern seid mit dem Geiste erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen, danksagend allezeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesu Christi, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Wir wollen beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass wir wieder dein Wort hören und aufnehmen dürfen. Wir danken dir für deine Wegführungen und alles Durchtragen und dass du auch das Lob unserer Lippen annimmst. Wir danken dir, dass du selbst durch deinen Geist immer wieder Dank und Anbetung in uns hineinlegst. Und das möchten wir weitergeben, dem möchten wir Ausdruck geben, indem wir deinen Namen anrufen und dir die Ehre geben. So schenke auch heute Morgen Gnade zur Verkündigung deines Wortes und gib aufmerksame Herzen, es recht aufzunehmen. Amen.
Also betreffs Lüftung, Bruder Post, ich habe es nicht eingeschaltet, sondern der Herr Fiedler hier. Ja, und ich habe ihm das gesagt, das ist immer gut, wenn es draußen kühler ist. Der Hausvater macht es immer, leider ist es schon vorher geschehen, lässt sich nicht abstellen. Nicht? Das ist sowas bei dieser Hitze mit der Temperaturregelung. So, wir haben heute Morgen ein ganz konkret praktisches Thema. Es soll mir gehen in diesem heutigen Dienst um die Aussage des Wortes Gottes, speziell unter der Problematik Dank sagen alle Zeit. Ich weiß, das ist eine schwierige, auch vom Worte Gottes her begründete Aufmunterung, ein Befehl, den wir aus diesem Text entnommen haben. Ich fand hier in der Zeitschrift Neues Leben einen Bericht vor, unter dem Titel Der Halleluja-Peter aus Holland. Diesen Bruder van der Meil habe ich hier kennengelernt. Er war ehemaliger Taborbruder, ist weit in die 80. Und er hat einmal einem Theologen gegenüber gesagt, Theologie ist gut, Kniologie ist besser. Das war also seine Basis. Ich habe ja gestern darüber gesprochen, dass wir Lob, Dank, Anbetung immer nur im Gesamtzusammenhang all der Momente sehen müssen, die mit dem Glaubensleben zusammenhängen. Und wir können nicht nur einmal einen Dankgottesdienst machen im Verlauf der Woche und dann schalten wir das Danken in der Praxis ab. Halleluja heißt ja, lob den Herrn. Da war eine Frau aus dem Osten nach dem Krieg als Vertriebene in eine Gemeinde hineingeraten. Ihr Herz war immer voller Lob und Dank, allerdings ein bisschen sehr viel auf den Lippen habend. Halleluja, Halleluja, kennen Sie auch solche Leute, die bei jedem Wort hinterher sagen, preis dem Herrn, Halleluja, das wird manchmal zu einer Floskel. Aber bei ihr war es echt. Das ging aber dann dem Pastor doch mal auf die Nerven. Also wenn Sie das Halleluja dazwischendurch lassen, sie war Flüchtling, kriegen Sie von der Gemeinde zusätzlich eine Bettdecke, alles was mit Bettzeug zusammenhängt. Es ging eine Zeit gut. Während einer Ansprache des Pastors, ihr Herz war voll, merkte er, wie sie da hinten unruhig war. Dann sprang noch die Frau auf. Bettdecke hin, Bettdecke her. Halleluja. Ja. Also wenn das Herz voll ist, ja, wenn es gemacht wird. Das ist ja das Problem. Und darum will ich nochmal auf Voraussetzungen eingehen. Wir haben in diesem Text von Epheser 5 her vernommen, was nicht und was. Es ist ein Kontrastvergleich. Also wir können echt aus dem Herzen heraus nur dann Dank sagen, Lobpreis einbringen, anbeten, wenn es der Geist Gottes uns schenkt, wenn Christus in uns lebt. Also wenn wir nicht nur biologisches Leben haben. Wenn eine echte Bekehrung da war und keine Scheinbekehrung. Das Wort Bekehrung nimmt man ja heute gar nicht mehr so gerne in den Mund. Ein alter Gottesmann-Offizier hat das so ausgedrückt. Halt, kehrt, marsch. Militärische Befehle. Das saß und da wussten alle Zuhörer, das war wirklich eine Wendung um 180 Grad. Wenn es nicht nur um das Kopfwissen geht, sondern der Geist Gottes im Herzen wirkt, denn mit dem Herzen wirkt Glaube. Wenn es nicht nur menschliche Philosophie ist oder eine anstudierte Theologie, sondern wirklich die Gottesweisheit. Und sie, diese Gottesweisheit, hat nach dem Neuen Testament ihren Fixpunkt, das Zentrum im Kreuz. Oder nicht nur Tradition. Tradition kann gut sein, aber wenn es nur Tradition ist und nicht die Wahrheit, die Freiheit Gottes uns zu einem neuen Leben verholfen hat, dann ist das nur alles formelhaft. Nicht Gesetz, sondern Gnade. Wir haben ja darüber mal hier diskutiert an einem Abend. Gesetz ist gut, aber wir können es nicht aus eigener Kraft erfüllen. Ich hatte gesagt, Gesetz hat bestenfalls Diagnosefunktion. Johannes sagt ja, das Gesetz ist durch Moses gekommen. Gnade und Wahrheit aber in Christus. Oder noch ein letztes Gegensatzpaar. Nicht nur fromm religiös, sondern es muss geoffenbarter Glaube sein. Dann können wir das Loben und Danken, die Anbetung richtig einordnen. Ich auf diesen Text von Epheser 5 eingehe, nochmal etwas im Hinblick auf die Grundlage des Lobens, Dankens, der Anbetung. Es muss das biblische Heil in Christus uns geoffenbart sein, damit wir Dank sagen können für dieses geschenkte Heil, damit wir den Lobpreis im Sinne einer Laudatio, im Sinne einer Würdigung Gott gegenüber darstellen können. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Und wir müssen auch die Prinzipien des Handelns Gottes kennenlernen, damit wir einstimmen können in das, was der Herr für uns bereitet hat. Die Werke sind zuvor bereitet nach Epheser 2, Vers 10. Die Heilswerke und wir dürfen als Verwandelte in diesen Werken wandeln. Und schließlich ganz konkrete praktische Hilfen. Wenn wir lernen, Dank zu sagen, alle Zeit für alles, haben wir einen Schlüssel zur Bewältigung der schwierigsten Probleme und Situationen. Wie war das im Gefängnis, als der Apostel Paulus, es wird uns in Apostelgeschichte 16 berichtet, nach Europa herübergerufen wurde, meinte, einen Auftrag für diesen Erdteil zu haben und nach dem ersten Auftreten landete er im Gefängnis. Um Mitternacht aber, es hat wahrscheinlich auch eine Zeit bei Paulus und Silas benötigt, bis der Lob und Dank aus dem Herzen herauskam. Um Mitternacht aber, da lobten und priesen sie Gott und wir wissen um das Ergebnis. Die Gefängnismauern wurden erschüttert und der Kerkermeister kam zum Glauben. Und es heißt noch etwas, in der mitternächtlichen Stunde, wenn es am dunkelsten ist, wenn wir uns da durchringen können, Gott die Ehre zu geben, nicht primär im Hinblick auf die miserablen, chaotischen, leidensvollen Zu- und Umstände, sondern weil Gott sich darin verherrlichen will. Darum sagt ein Psalmwort, wer Dank opfert, der preiset mich, und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Liebe Geschwister, wenn Sie eine Lobpreis- und Dankkur machen, ist das für den inneren Menschen besser als jede Kur, die Ihnen hier angeboten werden kann. Ich weiß, was ich sage, ich habe es selber in schwierigen Zeiten ausprobiert, durchlebt, durchlitten und durchstorben. Und nun wollen wir uns mit diesem Text etwas befassen. Epheser Kapitel 5. Der Aufbau des Epheserbriefs in den drei Phasen ist so. Ich will Ihnen das auch noch mal kurz darlegen. In den ersten drei Kapiteln wird die herrliche Stellung der Gemeinde bezeugt. Was wir in Christus sind und haben, wenn wir das nicht erkennen, können wir uns auch nicht entsprechend verhalten. Sehen Sie, wenn ich im Auftrage des Kultusministers meinen Referendaren eine Urkunde verlieh, die Einstellungsurkunde oder nachher das Abschlusszeugnis, dann habe ich das Kraft Amtes tun müssen. Das hätte nicht der Bürgermeister unserer Stadt tun können, weil er nicht in der Position war. Oder ich kann mich auch nicht in dieser Position auf einen verkehrsreichen Platz stellen, um den Verkehr zu regeln. Dazu habe ich nicht die Befugnis, weil ich die Stellung nicht einnehmen kann. Merken Sie, wie wichtig das ist, nur an diesen beiden Beispielen dokumentiert, dass wir wissen, vom Worte Gottes her erkennen müssen, welche Stellung wir haben. Dann können wir sie einnehmen und Gott legitimiert uns. Gott beauftragt uns, an seiner Stadt auch die Versöhnung zu predigen. Also die Stellung wird in den ersten drei Kapiteln so wunderbar bezeugt. Ich will es nicht im Einzelnen jetzt darlegen, lesen Sie das mal. Im ersten Vers des vierten Kapitels heißt es dann erst, wandelt würdig der Berufung. Dann erst geht es um den Wandel, um die entsprechenden Verhaltensweisen. Und in Kapitel 6 um das Standhalten, um das Kämpfen. Und wir sind nun bei Kapitel 5, wo es um die Praxis geht, um den entsprechenden Wandel, die Verhaltensweisen. Da haben wir gehört, zu Beginn, berauscht euch nicht. Dann steht da, mit Wein. Der Wein, Alkohol, steht nur hier exemplarisch für Rausch und Rauschzustände. Es gibt, wie die Psychologen sagen, zwei konträre Modelle bei der Konfliktlösung. Ich glaube, ich habe es auch hier schon mal kurz angedeutet. Das eine ist die Aggression. Wenn sich da was angestaut hat, eines Tages, in einem Moment, dann platzt einem der Kragen, dann wird das Ventil geöffnet und man wird aggressiv. Das ist übrigens etwas, was heute die Jugend sehr stark praktiziert. Ich weiß nicht, ihr lieben jungen Freunde da hinten, wie das bei euch an der Schule ist, ob es viel Rauferei, Schlägerei gibt. Ich denke, dass diese Momente heute sehr, sehr stark zunehmen. Es hat es immer gegeben, aber diese Art einer zunehmenden Aggression ist heute oft beängstigend festzustellen. Wir kennen das auch. Aggression als Problemlösung, in der Regel taucht es nicht. Immer da, wo Revolutionen mit Gewalt durchgeführt wurden, kam nachher das Desaster. Denken wir doch an die kommunistische, bolschewistische Religion 70 Jahre danach. Ist doch ein Chaos. Der neue Mensch ist nicht so entstanden. Das andere Extrem ist die Regression, die Flucht. Man zieht sich zurück. Wie hier in die Drogen. Wir haben ja ein Zeugnis unseres Bruders Dr. Krüger gehört. Da werden diese Illusionen aufgebaut, Utopien entwickelt. Und was braucht der Mensch heute? Ein Psychologe sagt, der Mensch von heute braucht die Illusion, die Utopie, weil er ansonsten den nackten Realitäten des Lebens gegenüber nicht bestehen könnte. Aber es ist nur eine Scheinlösung. Aber es ist eine Feststellung der Psychologie, die ich nur unterstreichen kann. Flucht in die Illusion, in den Rausch. Darf ich das noch ein bisschen näher ausführen? Wenn wir heute in der Bundesrepublik Hunderttausende von Alkoholabhängigen haben, viele, viele Drogenabhängige, wenn wir feststellen, dass also die Regression für viele eine mögliche Lösung für ihre Probleme aufzutun scheint, stellen wir aber fest, es ist keine Lösung. Die Dramen und Tragödien vernehmen wir immer wieder durch die Medien. Aber es gibt nicht nur die Flucht in den Alkohol, das ist ja auch eine Droge im weiteren Sinne, zu den Drogen. Es gibt auch eine Flucht in psychische Rauschzustände. Ich will mal den Sport herausgreifen, weil ich selber aktiv Sport betrieben habe, weiß ich das. Und mir schrieben früher mal Schüler, na Herr Heinemann, das muss ja für Sie ein Vergnügen gewesen zu sein, sich da am Sonntag im Dreck herumwälzen zu dürfen. Waren die Schüler und guckten dazu und es war ein miserables Wetter beim Match, hat man da gerade gespielt. Wir haben noch Sport aus persönlichem Interesse betrieben, nicht aus kommerziellen, finanziellen Gründen und was heute so alles damit zusammenhängt. Oder wenn da die Zigtausende in den Stadien, die Fans grölen. Wir haben ja miterlebt, wie da in Brüssel einmal das Chaos ausbrach, Tote zu registrieren waren. Oder wenn im Anschluss an ein Spiel die Fans der verschiedenen Parteien aufeinander geraten. Das sind doch schon alles bedrückende Erscheinungen. Vor allen Dingen in den Massen, wenn die Hysterie ausbricht, wenn eine Art Massensuggestion stattfindet und diese Massen sich gegenseitig emotional aufheizen, dann merkt man etwas von dieser psychischen Gewalt. Oder bei der Musik, Jazz, Hard Rock, bis hin zu einer dämonisch inspirierten Musik. Ich habe mich immer wieder auch damit befasst. Ich weiß nicht, ob ich das hier auch mal erwähnte, dass mir ein junger Mann hier sagte, als ich darüber sprach, ich war zu einer christlichen Veranstaltung, Jazzmusik, Hard Rock, und dann hat einer der Bandmitglieder sein Instrument genommen und vorn am Podium zerdeppert. Was ist das? Rauschzustände. Berauscht euch nicht, sagt der Apostel hier. Und noch gefährlicher wird's im religiösen Bereich. Wenn die religiösen Massen, etwa im Islam, die einpeitschenden Worte des Korans vernehmen und was sie da lesen können, das ist oft erschreckend, wenn zum Heiligen Krieg aufgerufen wird. Oder wenn auch heute die Massen marschieren, erschrecken Sie nicht. Wie in Berlin vor 2 Jahren, ich kam gerade noch dazu, ich hatte eine Veranstaltung, und auf dem Marx-Engels-Platz einer schrie, wer hat hier früher geherrscht? Honecker. Wer herrscht jetzt hier? Jesus. Nochmal lauter. Wer herrscht jetzt hier? Und dann haben sie das also gebrüllt, denn im Olympiastadion war zugleich das Pokalendspiel. Und da hörte man den Schrei fast herüber. Wir können das noch lauter. Und dann ging das Geschrei los. Wie auf dem Jahrmarkt. Bitte, was ist das für ein Jesus, der da vermittelt wird? Nun, es muss jeder selber wissen. Massenveranstaltungen mit der Art, diese Massen fast hypnotisch zu beeinflussen, gibt es leider. Ich habe das ja erwähnt, wenn da einige dieser modernen Power-Evangelisten an das Mikrofon treten und dann auch da hineinbrüllen, es wird die Phonstärke noch mächtig erhöht und dann die Massen umfallen. Oder wie ich es jetzt leider in Berlin in einer extrem charismatischen Gemeinde vernommen habe, da kommt ein Evangelist aus Argentinien, peitscht auch da die Massen ein, dass die im nächsten Umkreis um das Podium herum umfallen. Und die eigene Frau dieses Evangelisten verdreht die Augen, ist gar nicht mehr bei Bewusstsein. Der Evangelist hebt den Arm dieser Frau hoch, der sackt schlaff wieder herunter und das wird als ein besonderer Ausdruck des Heiligen Geistes gedeutet. Dann nimmt der Betreffende seinen Jackett und schlägt immer noch mehr da drauf. Im Namen Jesu des Heiligen Geistes, und die Massen schreien und schaukeln sich immer noch mehr in Ekstase hoch. Dann nimmt man Kleidungsstücke, Wolldecken, und bedeckt die in zweifelhafter Stellung dort Liegenden, reißt anschließend die Decken kaputt, wirft diese Fetzen der Decken hinein in die Massen und die fallen auch um. Dann wird das Ganze gefilmt. Nochmal. Bitte. Eine Freundin von uns war dabei, hat das geschildert. Und Bruder Henninger hat Ähnliches miterlebt. Das wird dann per Video festgehalten und geht über die ganze Welt und wird firmiert als eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes. Liebe Geschwister, ich habe den Eindruck, da werden die Leute benebelt und wer da Teil hat, kann nicht mehr klar denken. Was sagt Paulus hier? Berauscht euch nicht voll Weins im weiteren geistlichen Sinne durch solche massenmedialen Veranstaltungen. Ich muss das sagen, es ist meiner Meinung nach auch ein Zeichen des Endes, dass Verführung stattfindet. Was sagt aber Paulus in 2. Thessalonicher 2? Denn ehe der letzte Weltenherrscher kommt oder in Verbindung damit, wird auch der falsche Prophet Zeichen und Wunder in Gang setzen. Zeichen und Wunder, das kann doch kein Atheist tun. Zeichen und Wunder durch den Namen Jesu. Haben wir nicht durch deinen Namen, kommen einmal einige zum Herrn, so sagt er selber, Zeichen und Wunder getan und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Und in dem Zusammenhang warnt der Apostel vor Verführung. Er sagt, wer die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat, dem, nun hören Sie mal hin, sendet Gott selber kräftige Irrtümer, so dass sie der Lüge glauben. Und diese Lüge kommt nicht so plump, dass man sofort den Pferdefuß erkennt. Satan als brüllender Löwe ist immer zu erkennen, nämlich in totalitären Systemen, wo unsere Geschwister verfolgt werden. Da sind die Fronten klar. Aber es hat mal jemand gesagt, wie es damals im Vietnamkrieg war, da waren die Fronten nicht klar. Wir haben heute die Situation der Vietnamisierung. Vermischung, Vermengung. Da ist ja nicht alles falsch. Da wird ja Jesus genannt. Und gerade der charismatischen, korinthischen Gemeinde muss Paulus am Schluss sagen, ich fürchte, wie die Schlange Eva verführt hat, so werdet auch ihr verführt werden. Ihr werdet einen anderen Geist, einen anderen Jesus empfangen. Da wird Jesus genannt, aber es ist ein anderer. Da geht es nämlich nicht mehr um Kreuz, sondern um irgendwelche sensationellen, emotionellen Erlebnisse. Liebe Geschwister, seien Sie da nüchtern. Die Bibel sagt, seid einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Das heißt, verfehlt das Ziel nicht. Im Gegenteil steht da, Hamartia ist Zielverfehlung. Dieses Nüchternsein meint eben aber nicht nur, seid rational einseitig ausgerichtet. Nein, das heißt, unter der Führung des Geistes leben. werdet nun erfüllt mit dem Geiste Gottes. Wie geschieht das? Drei Hinweise von diesem Text. Und jetzt kommt das Eigentliche, nämlich durch Reden zueinander, Singen und Spielen dem Herrn in unseren Herzen. Da beginnt es zunächst, in der Stille, in der Übung. Ich sage Ihnen ganz offen, wenn ich bei manchen Anbetungsveranstaltungen dabei war, ich konnte mich nicht auf den Herrn konzentrieren. Da sah ich, wie die kleinen Kinder, die 4- bis 6-Jährigen herumsprangen und angeblich eingeübt werden sollten in das Zungensingen, also in das Singen in anderen Sprachen. Da ging das nachher so laut zu, dass ich den Eindruck habe, hier ist nicht mehr der Herr. Hier ist nicht mehr der Heilige Geist der Herrscher. Singen und spielen dem Herrn in unserem Herzen, da geht es um Hymnen, das ist der griechische Ausdruck dafür, um Oden, etwas, was Gott selber auch in wunderbarer Weise in den Psalmen dargelegt hat, dass das durch unser Herz geht. Praktizieren Sie das immer mal, wenn Sie Probleme haben, fangen Sie mal an, ein Lied zu singen, dann werden die Schwermutsgeister beseitigt. Das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir das zunächst tun. Und wer das praktiziert zu Hause und dann das mit hineinbringt in die Gemeinschaftsstunde, in den Gottesdienst, dann kann das multipliziert werden. Ich komme oft in Versammlungen, da ist vorher ein munteres Geschwätz über wer weiß was alles. Ja, meinen Sie, dann geht das so schnell von einem zum anderen an, der Augenblick ein paar Lieder singen und man ist dabei. Ich wundere mich nicht, wenn es erst einer langen Zeit bedarf, bis man unter dem Worte Gottes Stille wird, hinhören kann, was der Heilige Geist zu sagen hat. Es bedarf der Stille vorher. Beten Sie mal vor dem Gottesdienst, kommen Sie in der inneren Sammlung dazu. Wir wollen uns selber fragen. Zweitens, jetzt kommt das Entscheidende, Dank zu sagen, alle Zeit für alles. Nicht nur sonntags, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur, wenn wir schöne Lieder singen, nicht nur, wenn es uns gut geht, nicht nur, wenn wir so nette, sympathische Menschen haben wie hier, nicht nur in der Freizeit, sondern unter den widrigen Umständen, in denen wir praktizieren müssen, Christus hat die Herrschaft. Und das kann jeder im Beruf, in der Familie, ja, er muss es immer wieder lernen. Ich war jetzt, ich habe schon angedeutet, vor gut 14 Tagen an einer Schule, wo der Schulleiter entlassen wurde. Ich war selber dort mal Schulleiter und der zuständige Vorsitzende für die zweite Staatsprüfung war auch an der Schule gewesen und an dieser Schule eben hatten wir eine zweite Staatsprüfung. Ein Referendar hatte die Unterrichtsstunden gehalten und wir im Prüfungsausschuss überlegten, wohin kann denn wohl die Note für die beiden Unterrichtsstunden gehen. Und ich als Studienseminarleiter hatte die Vorschlagsnote zu machen. Ich mache sie, schaue den Vorsitzenden an, der scheint zu explodieren, springt auf, ich fechte diese Prüfung an, knallt die Tür zu, raus. Ich schaue die anderen 4, die noch da waren, an, 2 meiner Fachleiter, der Schulleiter war noch drin und ein Vertreter der Gewerkschaften. Die waren alle meiner Meinung. Er hätte übrigens die Prüfung nur anfechten können, wenn es formal nicht stimmte. Nach einer Minute kam er wieder rein. Was habe ich in der Zeit gemacht? Innerlich gebetet. Also wenn wir das immer wieder praktizieren, auch Dank zu sagen, mal für so einen verrückten Vorsitzenden, Dank zu sagen, nicht nur für die Heiligen, die wir hier unter uns haben, manchmal sind es auch komische Heilige und oft auch Eisheilige, Dank zu sagen, nicht weil die Umstände und Verhältnisse so verrückt sind, sondern weil Gott sich verherrlichen will. Ich will das nochmal sagen. Schwester, warum sind denn nur 2 von den 600.000 ausgezogenen Männern ins Land der Ruhe, nach Kanaan, gekommen? Waren die besser oder schlechter als die anderen? Nein, sie haben nur das praktiziert, was hier steht. Sie haben Gott die Ehre gegeben, während die anderen meuterten. Die 10 haben ja die Massen aufgewiegelt und die Massen sind immer sehr schnell aufzuheizen und die Opposition zu bringen. Und es heißt, von den beiden, Josua und Kaleb, in ihnen war ein anderer Geist. Es kam also von ihnen her. Übrigens, die 70 Ältesten, die auch bei Mose waren, auf die der Heilige Geist fiel, die weissagten, die sind nicht hineingekommen in das Land. Es muss also von ihnen her eine Veränderung stattfinden. Und zwar so, dass man dann nicht die befestigten Städte ansieht und die Enak-Söhne, sondern dass man dem Herrn Lob, Dank und Preis sagen kann. Liebe Geschwister, das müssen wir immer wieder praktizieren. Wenn Sie da den Schlüssel finden, dann bewegen Sie zu seiner Zeit den Arm Gottes. Dankopfern. Das heißt doch, es ist noch gar nicht sichtbar, dass ich jetzt Dank sagen soll für etwas, was ich schon habe. Es gibt im Leben Jesu eine Geschichte und Erfahrung, die uns das in wunderbarer Weise demonstriert. Dank zu sagen, bevor das Entscheidende, was er von dem Vater erbeten hatte, in die Sichtbarkeit trat. Es ist die Auferweckung des Lazarus. Da lag doch der Lazarus noch in die Grabtücher eingewickelt im Grabe, schon in Verwesung übergehend. Und wie betet Jesus? Vater, ich danke dir, dass du mich allzeit erhörst. Das brauchen wir. Georg Müller soll einmal mit einem Schiff zu einem fernen Ziel jenseits des Ozeans unterwegs gewesen sein. Plötzlich ein gewaltiger Sturm. Selbst der Kapitän, der Steuermann, die erfahrene Besatzung gerät in Panik. Georg Müller bleibt ganz ruhig. Der Kapitän wendet sich an Georg Müller, das ist ja der bekannte Waisenhausvater in England. Ich nehme an, die meisten kennen sein Lebensbild, der Tausende von Waisen damals in einer Zeit, wo es keine soziale Absicherung gab, versorgt hat, nur aufgrund des Glaubens. Und er betet und war ruhig, der Herr wird uns bewahren. Man betet miteinander und Georg Müller dankt auch. Und das Wunder geschieht, der Sturm legt sich. Hinterher fragt der Steuermann wohl Georg Müller, warum er so ruhig habe sein können und warum er schon vorher dankte. Ja, mir war innerlich klar, mein Gott erhört Gebet. Sicher ist das nicht immer so nachzuvollziehen, aber die Gewissheit, der Herr ist da. Durch Loben und Danken geben wir Gott die Ehre. Es fällt uns schwer, für das Unangenehme, das Leidvolle, für das zu danken, was dem alten Mensch zuwider ist. Aber wenn wir das höhere Ziel im Auge haben, liebe Geschwister, nämlich dass Gott uns verwandeln will, dann schauen wir nicht zuerst auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das ist ein Kennzeichen des Glaubens nach Hebräer 11. Der Glaube ist eine Gewissheit, eine gewisse Zuversicht im Hinblick auf das, was wir eben nicht mit den Sinnen wahrnehmen. Und das muss uns von innen her immer wieder geschenkt werden. Danksagen zu lernen ist für uns etwas ganz Entscheidendes. Es ist ein Lernprozess. Reinhold Rute ist wohl bekannt, hat das in einem Beispiel mal dargestellt, da ist ein Schlittschuhläufer, der noch so in den ersten Anfängen seiner Bewegung sehr oft auf dem Eis liegt. Da geht es, peng, dann liegt er. Er steht aber wieder auf. Die Z-Phasen werden immer länger. Dann mal wieder peng. Er liegt auf dem Hosenboden. Bis er nachher in der Lage ist, eine wunderschöne Kür zu gestalten. Darum, liebe Geschwister, so wie Paulus am Schluss sagen konnte, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, am Schluss, so konnte das am Anfang wahrscheinlich auch nicht immer. Lernen sollen wir, und das sind Übungsphasen, Übungsfolgen bis hin zum Ziel. Und er sagt in Philipper Kapitel 3, ich vergesse, was da hinten ist. Ich schaue an das herrliche himmlische Kleinod. Das ist das Ziel der Berufung. Und wenn wir das Ziel immer wieder anschauen und so danksagen lernen, dann werden wir immer mehr von den Schwierigkeiten, Nöten und Problemen des Diesseits absehen lernen. Ich weiß, es muss neu geübt werden. Ich bin nicht perfekt, aber möchte es immer wieder üben und darf auch bezeugen, dass ich in schwierigen Situationen lernen durfte. Als meine erste Frau, sie war 7 Jahre schwer leberkrank, dann heimging. Und ich kurze Zeit darauf, ich habe es hier schon, Peter, mit euch besprochen, dort einmal eine Beerdigung im Siegerlande durchführen musste. Nicht oft, weil ich ja kein Pastor bin, aber da hatte der Bruder darum gebeten. Da saß die Witwe vor mir. Und dann habe ich ihr aus eigener Erfahrung gesagt, ich möchte nicht meine Frau wieder zurückholen, sondern ich darf wissen, sie ist am Ziel, ich darf nun aufwärts schauen. Also die Blickrichtung ist entscheidend. Und auf einmal wurde das Gesicht dieser Frau, die von Trauer, Not und Leid gekennzeichnet war, heller. Der Blick ist entscheidend. Denn Danksagen hängt mit der entscheidenden Blickrichtung zusammen, dass wir ihn anschauen. 2. Korinther Kapitel 3, ich habe die Stelle schon erwähnt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, und mit unverhülltem Angesicht dürfen wir ihn anschauen und werden so verwandelt. Ihn anschauen. Aber nicht so wie dieses junge Mädel kommt aus dem Jugendkreis, stellt sich vor den Spiegel, die Mutter denkt, was macht denn das Mädchen bloß da hinten? Mimik, Gestik, ja, was machst du denn da? Ja, antwortet das Mädel, ich übe Strahlen. Das wäre ein Rollenspiel, ein Theaterspiel. Es muss von innen herkommen. Üben, ja, aber wenn wir ihn anschauen, brauchen wir das nicht auf diese Art und Weise im Sinne des Gestikulierens mimisch nachzuvollziehen, sondern der Herr prägt uns. Ein Schlussbeispiel dazu, wer Dank opfert. Der bekannte Mystiker Suso erfährt Folgendes. Da kommt die Hure des Ortes, bringt ein kleines Baby, legt es vor seine Füße und sagt, das ist deine Frucht. Und verschwindet. Und da liegt das arme Würmchen vor diesem Mystiker. Alles in ihm rebelliert. Herrgott, wie kannst du? Was sollen die Leute denken? Ich, der Heilige, ich soll ein solches Hurenkind produziert haben. Und dann, so beschreibt er es, scheint er zu hören. Und wie ging's mir? Sagt der Herr. Verspottet, verfolgt, ans Kreuz genagelt, und du kannst nicht einmal eine solche Schmach tragen. Und dann hat er eingewilligt. Hat das kleine Kind großgezogen? Alle im Ort waren natürlich der Meinung, das ist der Heilige. Nach außen hin fromm, ehrbar und in Wirklichkeit ein Hurer. Nach Jahren kommt eben jene Hure, bricht innerlich zusammen, bekennt ihm das und auch öffentlich. Und dann war er rehabilitiert. Es muss nicht immer so gehen. Ich bin der Meinung, das meiste wird erst vor dem Throne Gottes wieder in Ordnung gebracht. Aber liebe Geschwister, ich bin dankbar, dass es einmal ein Gericht für die Gläubigen gibt, den Preisrichterstuhl, den Bema Christi und ein Endgericht vor dem Weißen Thron. Da wird einmal alles in Ordnung gebracht, was die Nazi-Größen, die SED-Bonzen und wie wir sie nennen, selbst wir hier alles auf dieser Erde haben vertuschen wollen. Es kommt ans Licht. Und darum, liebe Geschwister, sollten wir immer uns ins Licht stellen, uns durchrichten, durchlichten lassen und im Lob und Dank das Heil Gottes ihm zuerst sagen, Dank zu sagen, alle Zeit für das Heil und es auszuleben und zu praktizieren. Der dritte Punkt, um voll Geistes zu werden, der ist auch entscheidend in diesem Zusammenhang. Ich erinnere daran, erster Punkt, im Herzen singen und spielen, einander zureden, aufmuntern, zusprechen. Da beginnt es, dann Dank zu sagen, alle Zeit für alles. Und drittens, seid gegenseitig untertan in der Furcht Gottes. Das wird meistens vergessen. Das ist ein Weg, um voll Geistes zu werden. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das Untertansein von Natur aus fällt uns sehr, sehr schwer. Auch mir. Ich darf nochmal daran erinnern, jener Vorsitzende da, der so explodierte, rausjagte, war einer, dem ich als Schüler Nachhilfe gegeben habe im Lateinunterricht. Als ich Schulleiter war, kam der als junger Lehrer in mein Kollegium. Ich habe ihn gefördert. Er wurde Ausbildungsleiter wie ich, er wurde Studienseminarleiter wie ich und dann hat ihn die Regierung, da braucht man Leute, die die Paragraphen kennen, hat ihn die Regierung geholt und er wurde zuständig für die gesamte Lehrerausbildung beim Regierungspräsidenten. Wir duzen uns, haben heute noch ein gutes Verhältnis, aber ich sage Ihnen, das war für mich eine Prüfung, kannst du Dank sagen lernen, alle Zeit für alles und untertan sein. Ich habe ihm sicher manchmal gesagt, also was du da jetzt vom grünen Tisch herunter uns vorsetzt, das ist in der Praxis ganz anders, das müsst du eigentlich auch wissen. Und manchmal haben meine Kollegen gesagt, geh doch mal zu ihm, du kennst ihn, sag ihm doch mal was. Keiner von uns hätte ihn an diese Position gewählt. Die Regierung weiß, wen sie mal da oben hinsetzen kann. Nun, das ist etwas, was ich erlebt habe. Aber ich denke, Sie kennen ähnliche Situationen. Untertan sein. Jetzt geht es aber hier um die Beziehungen der Gläubigen. Untertan sein, nicht nur in dem Sinne, dass die Frau ihrem Mann untertan ist, sondern hier gibt es eine göttliche Hierarchie. Ich will sie noch mal nennen. Gott, der Vater, ist in dieser hierarchischen Ordnung wirklich der Oberste. Darüber sind wir uns im Klaren. Dann der Sohn. Der Sohn hat nur das getan während seiner Erdenzeit, was er den Vater tun sah. Ich bin gekommen, deinen Willen zu erfüllen, nicht den eigenen. Und dabei war Jesus der freiste Mensch, der je über die Erde ging. Ich darf es hier sagen, es gibt keine absolute Freiheit. Der dauernde Schrei der Menschen nach Freiheit beweist, dass sie die wahre Freiheit überhaupt nicht kennen. Es gibt nur eine Freiheit in der Abhängigkeit von Jesus Christus, von dem, der uns geliebt hat. Und jetzt sind wir dran. Zunächst der Mann, das Haupt der Familie, abhängig sein vom Haupte Christus. Nur wenn ich das praktiziert habe als Mann, wenn ich als Mann dem Herrn untertan bin, kann ich göttlich legitimiert auch wirklich Haupt sein. Ich bin nun das zweite Mal verheiratet und beide Frauen, sowohl meine erste als auch die zweite, etliche von Ihnen kennen auch meine zweite Frau, die ja 14 Jahre hier auf der Langsteinbacher Höhe als Sekretärin war. Beide haben mir immer gesagt, wir sind gern bereit, als Frauen untertan zu sein, einem Mann, der sich Christus unterordnet. Und dieser Mann hat nach Epheser 5, da steht auch drin, die Aufgabe, die Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat denn Christus die Gemeinde geliebt? Er ist für sie gestorben. Wenn der Mann, das Haupt, bereit ist zu sterben, wie wir das hier gehört haben durch Pastor Henninger vom Glauben her und auch durch unseren Bruder Dr. König, wie er das immer wieder im konkreten, praktischen Vollzug geschildert hat, dass man miteinander redet, dass der Mann nicht der Diktator ist. Ich habe im Hauskreis, als wir an diese Stelle kamen, mal die beiden Geschlechtsgruppen gebeten, nicht mal dauernd vom anderen etwas zu erwarten, sondern sich mal selbst unter das Wort zu stellen. Selbst bei erfahrenen Brüdern, wie schwer war das? Da sagte einer, da steht aber doch, die Frau soll untertan sein. Ja, da steht, da ist, steht aber auch, da habe ich gesagt, ihr lieben Brüder, dass die Männer die Frauen lieben sollen wie Christus die Gemeinde. Wir wollen da erstmal das anziehen, was uns gilt. Die Frauen sollen natürlich das da nehmen, was da steht. Ich kenne solche Diktatoren, Männer. Ich weiß, bei uns in der früheren Heimat war einer, dessen Frau wohnte nebenan, wäre gern zu uns in den Hauskreis gekommen. Beides Gemeindeglieder. Er hat seiner Frau das verboten. Ich bin der Herr im Hause. Und dann schließlich die Kinder. Die Kinder sollen gehorsam sein. Hier, ihr Jungen, da liegt die größte Verheißung drin. Wenn Kinder den Eltern gehorsam sind, wird ihnen eine Verheißung geschenkt. Kennen wir die? Sogar fürs Irdische. Auf, dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Wir nehmen die Gebote, also den Kern auch der Moralgebote, immer als eine lästige Geschichte. Nein, es ist zu unserem Heil, es gibt Ordnungen, wie im Verkehr. Beachten wir eine Ampel nicht, kann's krachen. Hierarchische Ordnungen sind aber im Bereich der biblischen klaren Aussagen, Liebesordnungen, keine Zwangsordnungen. Wenn wir das begreifen, seid, sagt Paulus an einer anderen Stelle den Sklaven, seid euren Herrn da, auch den Wunderlichen, untertan als dem Herrn. Und dann will ich es nochmal negativ an einem anderen Beispiel darstellen, wie das so mit dieser Ventilfunktion ist. Da hat ein Mann, ein Arbeitnehmer, einen schlimmen Chef, der ihn dauernd drangsaliert. Gibt ja solche Arbeitnehmer. Der Mann kommt nach Hause, innerlich so angespannt, so unter Druck, dass er die Frau, die ihm liebevoll alles bereitet hat, anschnauzt, dass das Mittagessen alles andere ist als etwas Entspannendes. Es vollzieht sich hier in dieser Atmosphäre Schlimmes. Der Mann lädt nämlich das, was er selber erfahren hat, jetzt auf seine Frau ab. Dann kommen die Kinder aus der Schule, sie können sich denken, wie das jetzt weitergeht, nicht? Ach, ein ist voll von den Erlebnissen und will der Mutti alles bringen. Jetzt donnert die Mutti das Kind zusammen. Das Kind weiß gar nicht, was passiert. Zieht sich erschreckt zurück. Was denn bloß mit der Mutti los? Und schließlich, da ist noch ein Hündchen in der Familie. Das Kind, das so hart angefahren wurde, von der Mutter so behandelt wurde, lässt nun wiederum den Dampf ab, in Anführungszeichen, an dem armen Hündchen. Und es denkt, was ist denn bloß da mit dem Peter los? Kennen Sie solche negativen Blitzableiterstationen? Oder wie man das bezeichnen will. Das Untertansein, liebe Geschwister, aus Liebe, das lege ich Ihnen ans Herz, als dem Herrn. Wenn wir einmal vor dem Preisrichterstuhl des Herrn stehen, dann kann ich nicht alles auf meine Frau abladen und umgekehrt die Frau auf den Mann. Dann sind wir selber dran. Da wird offenbar, was die Motive des Herzens sind. Darum sollten wir hier ins Licht treten, mit Lob und Dank praktizieren, was der Herr uns aufs Herz legt, und dieses Untertansein praktizieren. Auch in der Gemeinde. Da ist der Pfarrer, der Gemeindeleiter, da sind die Ältesten nicht Diktatoren. Ich habe das ja anhand so einiger Kriterien für Unterrichtsgestaltung gestern Abend mal einzubringen versucht. Mitarbeiten auf der Basis der Liebe, der gegenseitigen Anerkennung, gegenseitig untertan sein. Das ist die wahre Freiheit. Ich darf, ich muss nicht, möchte diese Freiheit, die uns Jesus verspricht, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, uns innerlich beglücken. Ihn anschauen dann, in dieser Freiheit werden wir verwandelt, können wir untertan sein. Wie viele Brüder ziehen durch die Lande, haben eine Personalgemeinde. Alles Männer, Frauen, Geschwister, die aber nur von diesem Mann abhängen. Sie sagen, wir haben doch Gemeinschaft, ja, aber nur innerhalb dieser Gruppe. Alles nur Leute, die gleiche Fußfunktion haben, wie wir das schon mal hörten. Das Fußvolk findet sich da. Aber diese Brüder lassen sich nicht sagen, nicht ergänzen. Ich kriegte jetzt, als ich an einem Ort Dienst tat, von jemandem einige Schriften, die, ich nenne jetzt den Namen nicht, die ein Bruder herausgibt, der alles kritisiert, was in den bestehenden Kirchen, Konfessionen, Denominationen vorhanden ist. Er hat scheint allein den wahren Durchblick. Da habe ich doch ein Schriftchen vorgefunden unter dem Titel Ein Wrack, das sich Gemeinde nennt. Bruder König, ich würde Sie gerne fragen, was Sie dazu sagen würden. Ich muss sagen, das ist eine despektierliche, eine schlimme Aussage. Wenn auch oft die Gemeinden, Gemeinschaften wirklich alles andere sind als anziehende Gemeinden oder Gemeinschaften. Aber die wahre Gemeinde des Herrn, von der Herr sagt, die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden, die besteht. Er hat angeblich den Auftrag, das ist immer so eine Sache, wenn nicht Geschichtsbewusstsein da ist, wenn jetzt erst das Neue kommt, das sind ja alle Sektierer der Gegenwart. Jetzt kommt endlich das Wahre. Zeugen Jehovas, das war ja früher nie da, was die verkündigen. Die Sieben-Tags-Adventisten, die Neuapostolen, jetzt könnten wir sie alle aufzählen. Jetzt erst kommt das Wahre. Und immer war der Meinung, ich muss alle Gläubigen an einem Ort auch zusammenführen. Also alle konfessionellen, gemeindlichen Unterschiede müssen beseitigt werden. Und das wollten diese Frauen, die haben auch hier versucht, auf die Kanzel der Lahö zu kommen. Der Hausverrat hat ihnen das gewährt. Und als sie an einem Samstagabend genau in der Gemeinde ihn wieder da sahen, da haben sie sich irgendwo in Nebenräume verkrochen. Ich sehe jemanden da hinten, der zu dieser Gemeinde kommt. Ich weiß nicht, lieber Bruder Friedel, ob Sie das wissen, was da passierte. Hinterher haben sie dann ihre Kassetten und Schriftchen verteilt. Und das sind auch die, die während der Allianzveranstaltung, das stand in Idea Spectrum, gewaltsam den Verantwortlichen die Mikrofone aus den Händen gerissen haben, um ihre Botschaft so durchzusetzen, mit Gewalt. Merken Sie, wie sehr schnell dieses absolute Denken, dieses Wir haben allein die Wahrheit, sich durchsetzt. Diese Brüder lassen sich nicht mehr helfen. Pastor Mössinger hat den Betreffenden geschrieben, nützt nichts. Ich habe mir auch überlegt, soll ich schreiben? Es ist erschütternd. Untertan sein in der Liebe. Und darum bin ich so dankbar, dass ich oft hier sitzen darf, zuhören darf. Wie habe ich mich an der Botschaft der Brüder hier in diesen Tagen freuen dürfen. Ich bleibe auch bewusst bei einer Brüderkonferenz, wenn es geht, die ganze Zeit da, um zu hören. Es gibt leider Brüder, die kommen hierher, halten ihre Vorträge und verschwinden wieder. Sie könnten auch mal hier bleiben. Entschuldigen Sie, ich klage keinen an, aber das ist oft die Situation. Untertansein muss praktiziert werden in der Liebe. Und liebe Geschwister, wenn Sie mir etwas sagen, bin ich dankbar, wenn es von der Schrift her belegt wird. Ich lasse mir gern helfen. Ich bin kein Papst in dem Sinne, dass ich meine, was ich hier ex cathedra verkündige, ist nun ein allgemeingültiges Dogma. Ich bin so dankbar, dass ich hier Brüder gefunden habe, mit denen ich Gemeinschaft haben darf. Untertan sein in der Liebe, das haben leider viele, die so eine Personalgemeinde haben, nicht. Ist erschütternd. Aber dann wird das einmal offenbar, wahrscheinlich Holz, Heu, Stoppeln wird das Ergebnis sein und nicht Gold, Silber, Edelstein. Liebe Geschwister, ich bin damit am Ende. Ich weiß, dieses Danksagen lernen alle Zeit für alles ist etwas, was wir immer praktizieren müssen. Wir können es nur, wenn wir den Kontext sehen, dass wir uns dem Herrn freuen, dass wir ihm die Ehre geben, singen und spielen dem Herrn in unseren Herzen, dass wir untertan sind und dass wir wissen, wir sind Lernende. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese innere Freiheit finden, in allen Situationen dem Herrn die Ehre zu geben. Sie werden erfahren, dass das ein Weg des Heils ist. Wer Dank opfert, der preiset den Herrn und das ist der Weg zum Heil. Amen. So, steht hier, dass die Brüder beten. Ne? Der Hausvater hatte verfügt, dass immer die Brüder, die den Dienst tun, auch beten. Und das will ich damit auch tun. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns ein Wort der Liebe, der Klarheit, der Wahrheit schenkst. Lass uns das praktizieren. Dank zu sagen, alle Zeit für alles. Ich bete dich an. Ich danke dir, dass du mir das immer wieder mehr und vertieft aufschließt. Segne hier die Konferenz, die Freizeit. Und möchten wir das auch in den schwierigsten Situationen immer wieder lernen. Ehre sei deinem Namen. Amen.